Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ich spreche heute mit der Psychotherapeutin Bärbel Wadetzki. Sie arbeitet in freier Praxis in München und sie widmet sich in ihrer psychotherapeutischen Arbeit mit Erwachsenen vor allen Dingen den Themen der Sucht und der Essstörung von Frauen sowie den damit oftmals verbundenen narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Durch ihre vielen Bücher, Vorträge und Podcasts ist sie mittlerweile in Deutschland zu einem der anerkanntesten Expertinnen zum Thema Narzissmus und vor allen Dingen den verschiedenen Spielarten des Narzissmus geworden. In den 80er Jahren hat sie ein Buch zum weiblichen Narzissmus veröffentlicht und ist damit vor allen Dingen sehr in die Öffentlichkeit getreten. Und genau dazu möchte ich heute unter dem Titel »Ist das noch Selbstliebe oder schon Narzissmus?« etwas genauer sprechen. Was ist überhaupt weiblicher Narzissmus und wie unterscheidet er sich von männlichem Narzissmus? Welche Probleme tauchen dort auf und wie belastet es unter Umständen die Paare und Partnerschaften? All das werde ich heute mit ihr besprechen und deswegen freue ich mich heute, Sie hier zu haben in meinem Podcast. Herzlich willkommen, Bärbel, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Also dazu gekommen bin ich, als ich in den 80er Jahren in der Psychosomatik in Grönenbach gearbeitet habe. Und da habe ich mit essgestörten Frauen so schwerpunktmäßig Therapie gemacht. Und irgendwann habe ich dann mit meinem Chef zusammen gesagt, wir müssen mal gucken, was machen wir denn mit den Frauen? Denn die kamen Anfang der 80er Jahre, wurde ja Bulimie als Diagnose überhaupt erstmal bedeutsam. Und da kamen die dann ganz viel in die Klinik und haben gesagt, oh Gott, was machen wir jetzt mit denen? Und dann haben wir angefangen, uns damit intensiv zu beschäftigen. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, hier handelt es sich ja um eine narzisstische Problematik, die aber damals ja immer nur den Männern sozusagen zugeschrieben wurde. Und auf die Art und Weise habe ich dann diesen weiblichen Narzissmus entwickelt. Und das ist mir geblieben bis heute. Es hat natürlich auch was mit mir zu tun, es ist klar. Weil ich meine, sonst kann man mit so einem Thema nicht so intensiv sich auseinandersetzen. Aber es war, ich fand es einen sehr spannenden Prozess für mich selber, aber auch für meine Arbeit.
Ja, das ist ja vielleicht auch genau der Link für unser heutiges Gespräch, nämlich diese weibliche Dimension des Narzissmus, die ja eigentlich immer so ein bisschen unterrepräsentiert war. Wir denken ja dann doch immer an diese mächtigen Männer, diese der Pfau, der prächtig dasteht und sich darstellt und so. Und du hast ja jetzt da einen ganz anderen Zugang auch entwickelt, hast gezeigt, es gibt auch noch eine leise Form des Narzissmus. Und das ist vielleicht auch spannend, mit dir da heute ein bisschen mehr einzutauchen. Fangen wir vielleicht nochmal an der Stelle erstmal der Definition und des Eingrenzen des Themas an, bevor wir vielleicht tiefer auf den weiblichen Narzissmus eingehen. Narzisstische Menschen werden ja gemeinhin auch als sehr egoistisch, als selbstverliebt, als auch ein Stück auch empathielos beschrieben. Und man hat ja oft den Eindruck, wenn Menschen da heute sagen, du bist narzisstisch, und das ist ja durchaus in den umgangssprachlichen Bereich so eingeflossen, dann ist das eigentlich ein Schimpfwort. Dann meinen die nichts Gutes. Das ist eine asoziale Persönlichkeit, die quasi um sich selbst kreist. Wenn es aber so ist, wie du es ja auch selber in deinen Büchern beschreibst, dass diese Selbstverliebtheit so ein essentieller Wesensaspekt dieser Menschen ist, kann man eigentlich sagen, dass das Experten sind der Selbstliebe? Würde man das, ist, wie würdest du das aus deinen Beobachtungen beschreiben?
Nein, ich glaube genau das nicht, weil Selbstliebe hieße ja, dass ich ein gutes Gefühl zu mir habe und mich akzeptieren kann, so wie ich bin, mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen. Das ist für mich Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Und genau das fehlt im Narzissmus. Was sie nicht haben, ist wirklich dieses Gefühl von, ich bin in Ordnung, einfach mal grundsätzlich so, wie ich bin, sondern im Gegenteil. Und das, was so wie ein gutes Selbstwertgefühl ausschaut, ist im Grunde nichts anderes als eine Selbstüberhöhung und ein Selbstverliebtsein in die Grandiosität, in dieses aufgebaute grandiose Selbst, wie ich eigentlich gerne sein möchte. Und je mehr ich davon verwirklichen kann, umso mehr bin ich natürlich verliebt in mich, weil ich sage, boah, ich bin die Größte, ich bin die Tollste und ich bin überhaupt völlig unschlagbar. Das ist aber insofern kein gutes Selbstwertgefühl, weil es sehr schnell kippen kann in dem Moment, wo die Bestätigung von außen nicht mehr kommt. Dann ist das ganze Konstrukt sozusagen in Gefahr zusammenzubrechen.
Das ist jetzt ein wichtiger Punkt, den du benennst. Das heißt, die Selbstverliebtheit ist gebunden an ein bestimmtes Bild von mir selbst, also ein Größenbild von, das ist vielleicht das, was wir Grandiosität eben jetzt nennen. Nun gibt es ja auch in der Narzissmustheorie durchaus eine Art Kontinuum von verschiedenen Stufungen des Narzissmus. Und wir denken natürlich einerseits an die ganz pathologischen Formen, aber dann gibt es ja auf der anderen Seite, und da gehst du ja auch immer wieder an deinen Schriften drauf ein, auch eine Art gesunde Form des Narzissmus. Also man könnte sagen, es gibt scheinbar einen Aspekt von Narzissmus, den wir auch brauchen. Und dann gibt es irgendwann so ein Übergangsfeld, wo es dann auch ein bisschen aus dem Ruder läuft. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Wo würdest du sagen, wird es denn eigentlich problematisch?
Ja, da streiten sich auch die Gelehrten, ne? Also es gibt Leute, die sagen, sie sprechen vom positiven Narzissmus als einem guten Selbstwertgefühl und andere sagen, das hat mit Narzissmus nichts zu tun, sondern es ist ein gutes Selbstwertgefühl. Punkt. Es ist im Grunde völlig egal. Was ich erfahren habe, ist, dass Narzissmus etwas ist, was sich sozusagen äußern kann in ganz verschiedenen Stärken. Das heißt, es gibt Menschen, die in bestimmten Situationen sehr selbstwertunsicher sind und deshalb viel Bestätigung brauchen, in anderen Bereichen weniger. Und dann gibt es sozusagen eine Abstufung zwischen ich weiß, wer ich bin, bis zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die wirklich dann auch pathologische Qualität hat, also wo Menschen wirklich dann ein großes Problem haben, aber das sind eigentlich die wenigsten. Die meisten haben irgendwelche narzisstischen Defizite, die sie versuchen auszugleichen und die sind oftmals überhaupt nicht so zerstörerisch, sondern sind oftmals sogar ein Motor, um voranzukommen im Leben.
Wenn ich jetzt einen Vortrag halte und habe was gut gemacht oder ich habe irgendeine Art eine Entwicklung gemacht in meiner Arbeit und bin stolz darauf und klopfe mir abends auf die Schulter, dann muss ich mir sozusagen eigentlich noch keine Sorgen machen. Also das wäre vielleicht das, wo der soziale Motor drin steckt. Ich will auch ein Stück weit Anerkennung, sozialer Rückmeldung. Da würden wir sagen, das ist eigentlich Selbstwertschätzung, oder? Das ist
Das
vielleicht.
absolut, absolut ist völlig normal. Das brauchen wir Menschen auch. Wir brauchen die Bestätigung, wir brauchen den Zuspruch, wir brauchen auch den lieben Blick von außen, auch die Zuwendung. Das brauchen wir alle. Die Frage ist, wie weit brauche ich das existenziell? Kann ich auch ohne das überleben? Also wenn ich jetzt mal keine positive Rückmeldung kriege, gehe ich dann innerlich in die Not und sage, um Gottes Willen, oder sage ich, oh, das ist aber jetzt sehr schade, dass ich jetzt nicht gelobt werde. Aber ich weiß, dass ich gut war und ich kann selber mich unterstützen. Und das können Menschen mit einer narzisstischen Struktur können die nicht. Die sind total angewiesen auf die Bestätigung von außen.
Also Bestätigung und die Bewunderung auch von außen, ne?
Bewunderung,
Bewunderung
Applaus,
müssen, ne?
du bist wunderbar, ja, also wirklich diese Form von Rückmeldung, dass man in Ordnung ist, das können sie sich selber nicht geben.
Das wäre jetzt ja auch eine Frage, die ich hätte, wenn wir jetzt mal auf die Genese, auf die Entwicklungshintergründe von diesen narzisstischen Persönlichkeitsstilen auch schauen. Dann beschreibst du ja immer wieder in deinen Schriften, dass der Narzissmus jetzt nicht der böse und toxische Mensch nur ist, sondern du hast einen ganz liebevollen Blick auf den Narzissten. Ja, also das ist ein sehr herzbasierter Blick. Es gefällt mir mal so gut an deiner Arbeit, weil das so ein subjektorientierter Blick ist, wo wir versuchen zu verstehen, der Narzissmus ist wirklich ein Versuch, eine schmerzhafte Erfahrung zu kompensieren und zu bewältigen. Was bedeutet das eigentlich genau, wenn wir sagen, Narzissmus ist eigentlich eine Überlebensstrategie?
Ja, ist eine Überlebensstrategie und ist eine Schutzstrategie vor neuen Verletzungen. Weil eine narzisstische Entwicklung im Grunde nur dann notwendig ist, wenn ich eine Selbstwertverletzung erlebe, die ich anders nicht handeln kann. Das heißt, wenn ich in einer Umgebung aufwachse, in der ich immer höre, ich bin nicht gut genug, das schaffe ich sowieso nicht, und der Papa ist sowieso viel besser und die Mama ist viel schöner, wo ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich ein Depp, ja. Oder aber, wenn ich eine ganz bestimmte Erwartung bekomme, nach dem Motto, du musst als Kind in besonderer Weise sein, damit ich mich als Bezugsperson gut fühlen kann, ja, dann werde ich mich mit dieser Erwartung auseinandersetzen und werde so werden, wie die Erwartung sagt, ich soll sein, und werde mich persönlich dann gar nicht mehr kennen. Das sind alles Situationen, wo sozusagen innerlich etwas passiert, wo ich mich verlassen fühle, wo ich nicht gespiegelt werde, wo ich nicht empathisch begleitet werde, wo keiner da ist, der mich unterstützt, der mich trägt, der mir erklärt, wie die Welt geht, der mich auch in Krisensituationen hält, sondern ich das Gefühl habe, ich muss das alles für mich selber auf die Reihe bringen. Und dann wende ich mich natürlich ab, weil ich sage, die Umgebung, die ist nicht verlässlich. Also verlasse ich mich auf mich selber und baue mir dann etwas auf, hinter dem ich mich verstecken kann, damit ich nicht wieder eine Verletzung erlebe. Und sage, okay, ich weiß, wie ihr mich haben wollt. So gehe ich in die Welt und ich passe mich an und ich erspüre die Erwartungen der anderen und versuche so zu werden, wie ihr mich haben wollt.
Womit wir dann auch schon bei der Thematik sind, der, man kann sagen, Qualität dieser Entwicklungsverletzungen. Also da sind also Erwartungen von Menschen, auch von den wichtigsten Bezugspersonen. So, auch dort wieder, so in diesem Bild sollst du entsprechen, Kind. Du sollst leistungsstark sein, sportlich sein, musisch sein, wie auch immer. Und das ist jetzt ja die Frage, was ist jetzt eigentlich das Kränkende? Was ist das narzisstisch Verletzende? Was würdest du als Psychotherapeutin sagen? Was ist eigentlich das Traumatisierende auch an dieser Erfahrung, wenn die Eltern jetzt sagen, na, so gefällt mir das nicht. Also so wie du bist, das ist nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Du sollst eigentlich ein toller Fußballer sein, aber du bist ja, hast ja zwei linke Füße. Also da bin ich eigentlich mega enttäuscht darüber und ziehe meine Aktien so zurück. Aber was genau ist das aus deiner Erfahrung, was diese enorme Spannung auch für das Kind aufbaut, die dann auch, ja, diese tiefe narzisstische Wunde auch kreiert?
Naja, ich glaube, das ist wirklich diese Erfahrung, nicht gesehen zu werden, wie ich bin. Ich erlebe immer mehr, dass das, glaube ich, eines der ganz grundlegenden Bedürfnisse des Menschen ist. Gesehen zu werden, das heißt, wahrgenommen zu werden, wie ich bin, beantwortet zu werden, dass jemand reagiert auf mich, dass auch jemand ein Stückchen erspürt in mir, wie es mir geht. Und in eine narzisstische Entwicklung entsteht in meinen Augen immer in einem narzisstischen Kontext. Das heißt, es sind Bezugspersonen, die das nicht können. Die gucken dran vorbei, entweder weil sie depressiv sind oder weil sie selber narzisstisch bedürftig sind. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man hier ist und jemand guckt vorbei, dann ist man nicht mehr. Also das ist eine ganz existenzielle Ablehnung, könnte man sagen, ja. Und der Buber hat es auch so schön beschrieben. Schaut der Mensch auf das Ja des Sein-Dürfens. Das heißt, wenn ich das nicht kriege, bin ich nicht. Dann darf ich im Grunde gar nicht sein und muss ganz viel tun, um sein zu dürfen. Und darunter ist natürlich ein immenser Schmerz, ja. Wer bin ich? Ich bin eigentlich, bin ich niemand. Weil da guckt jemand immer an mir vorbei.
Ja, du sagst es ja auch so. Ich werde dann eigentlich nicht so gesehen, wie ich bin. Und wenn ich nicht dem entspreche, wie ich sein soll und wie die vielleicht in diesem Fall elterlichen Erwartungen sind, dann kommt es ja eigentlich zu so einer biopsychosozialen Katastrophe, könnten wir sagen. Da werde ich fallen gelassen. Da falle ich aus meinem sozialen Raum raus, ne? Also da bricht eigentlich die Welt zusammen, könnte man sagen, ne?
Genau. Und es entsteht ja das, was ja auch beim Narzissmus immer der Fall ist, diese innere Leere. Weil ich ja nicht gefüllt bin mit der Spiegelung von außen. Ich muss ja als Kind das lernen, das weißt du ja besser als ich, was Kinder erleben müssen, um ein Gefühl von sich selbst zu bekommen. Und wenn ich diese Chance nicht kriege, dann ist da nichts. Dann kann ich es nur füllen mit irgendwas von außen, Aber die Substanz fehlt. Und das, glaube ich, ist das, was auch so tragisch ist und was so viel Angst macht und so viel Unsicherheit schafft.
Und das wäre ja dann so eine Art von Tiefenwunde, die im Prinzip, also man könnte sagen, so eine Leere aus der Resonanzlosigkeit in der Beziehung erwachsen. Und dann wären ja diese grandiosen Bilder, an denen ich so dran festhänge, die so unbedingt erfüllt werden müssen, so eine Art, ja, Überlebens- und Rettungshilfen, sag ich mal, an denen, das ist sozusagen eine sekundäre Liebe, die ich mir dann verschaffe, ne?
Ja, genau, ja.
Also, ich frage mich jetzt nochmal, und jetzt, also es kommt der Babytherapeut in mir so ein bisschen zum Sprechen. Also wir haben ja oft in den narzisstischen Theorien die klassische Übergangskrise zwischen 1,5 und 2 Jahren, wo da ganz starke Prozesse laufen. Das Kind geht in die Welt, kommt zurück und da passieren dann konfliktöse Prozesse, weil auf einmal die Mutter ist enttäuscht, weil das Kind geht jetzt weg und verlässt sie und geht aus dem symbiotischen Raum raus und dann wird es zurückgestoßen. Das ist ja das klassische Narrativ. Jetzt wissen wir aber viel aus der Babyforschung, dass ganz früh diese Brüche ja auch schon passieren und ganz frühe Abrisse. Triffst du das in deinen Arbeiten, in Psychotherapien an, dass diese Themen auch bedeutungsvoll werden, die ganz frühen Entwicklungsverletzungen, die aus der Schwangerschaft und Geburt zum Beispiel eine Rolle spielen, die das narzisstische Element quasi sozusagen unterfüttern? Oder wie siehst du das? Wo würdest du sagen, ist das Zentrum der Erfahrung, wo in deinen Therapien geguckt wird?
Also, so weit komme ich selten oder gehe ich auch selten. Ich glaube, das sind dann auch so Erfahrungen, die so tief vergraben sind. Was für mich mehr im Vordergrund steht, ist ja, weil Narzissmus sich ja immer in der Beziehung zeigt. Das heißt also, die Menschen, die in die Praxis kommen, sind ja Menschen, die so eine, ich sag mal, abgrundtiefe Sehnsucht nach Liebe haben, die so stark ist, dass es die gesamte erwachsene Person überschwemmt. Also wo wirklich so ein ganz tiefes Defizit ist, und sie immer versuchen, diese Liebe zu bekommen, also durch einen Partner oder, also in der Regel ist es ja dann die Partnerschaft, wo die Ansprüche so hoch sind, dass ein anderer das gar nicht erfüllen kann, weil es ja ein frühes Bedürfnis ist. Es ist ja nicht ein erwachsenes Bedürfnis, sondern ein frühes. Aber es wirkt, als wäre es jetzt mein Bedürfnis, dass du mich immer siehst, dass du immer da bist, dass du nicht ein Buch liest, wenn ich neben dir sitze, sondern dass du deine Aufmerksamkeit auf mich richtest. Das ist so groß, dass das jemand ja überhaupt nicht erfüllen kann. Ja, das ist eigentlich das, was sehr häufig im Vordergrund ist.
Eigentlich so ein bisschen eine Liebeshungerstörung, ne? Also die Angst,
Total,
ne?
total.
Dass auch
Aber
der Hunger.
ganz extrem. Ja, ganz extrem. Ja.
Nun schreibst du ja sehr viel über diese Differenz von männlichen und weiblichen Narzissmus und vielleicht kannst du noch mal so eine kleine Landkarte skizzieren. Was sind da die Erscheinungsformen? Was ist da so unterschiedlich jetzt bei diesen beiden Erscheinungstypen des Narzissmus?
Also für mich ist der männliche Narzissmus der, was man heutzutage den offenen Narzissmus nennen würde. Das sind die, die so narzisstisch auch erscheinen. Eben die Großen, ein bisschen aufgeblasen, im Vordergrund spielen, eigentlich immer die Besten sind, alle Leute in Grund und Boden reden, aber auch natürlich die Anführer und eben die Menschen, die sich sehr groß darstellen, ja. Das sind die, die sind mit ihrer Grandiosität identifiziert. Die halten sich einfach für die Größten. So. Und die andere Seite, es ist ja immer also die Grandiosität hat ja auch noch einen Gegenpart und das sind die Selbstzweifel und das Minderwertigkeitsgefühl aufgrund der Verletzung, ja. Dieses Gefühl von, wer bin ich denn? Ich bin eigentlich ein Nichts. Und diese Position nehmen eher die verdeckten oder weiblichen Narzissten ein. Die sind viel mehr verwurzelt in dem Schmerz, in dem Gefühl von, ich bin nichts wert, ich bin eigentlich nicht gut genug. Die bauen sich zwar dann auch eine Grandiosität, aber die grundlegende Identifikation ist eher mit den Selbstzweifeln und der Minderwertigkeit. Und somit bilden beide zusammen oftmals auch dann Paare. Weil das passt so gut zusammen. Was der eine hat, hat die andere und umgekehrt. Und deshalb finden sie sich auch immer wieder.
Gut, ich würde sagen, das ist ja ein Dream Team, würde man sagen, oder? Also
Ah, ja, aber nur bedingt.
das würde meine Frage eben sein. Die würden sich ja sehr gut, sehr stabilisieren, was die narzisstische Konstruktion angeht. Der eine darf blenden und der andere ist quasi, nimmt vielleicht sehr viel aus dieser Bedeutung der Fürsorge. Aber wie ist da deine Beobachtung? Du machst auch viel Paartherapie mit, gerade mit diesen Menschen, mit diesen Themen. Wo hakt es dann?
Also Paartherapie mache ich nicht. Ich arbeite hauptsächlich mit den Frauen, weil das sind die, die kommen in der Regel. Sagen wir mal so, da ist ein wie so eine Absprache. Du lebst die Grandiosität, ich nehme dir deine Minderwertigkeit ab. Und weil du so toll bist, werde ich neben dir auch ein Stückchen was von dem Tollen abkriegen. Ja? Und der eine muss jetzt seine Selbstwertprobleme nicht mehr bearbeiten und die andere muss nicht schauen, dass sie jetzt besonders gut wird. Das scheint eine gute Lösung zu sein, funktioniert aber nicht, weil irgendwann möchtest du auch mal eigenständig werden. Du hast das Gefühl, also jetzt ist ja auch irgendwann mal gut. Jetzt hier habe ich, stütze ich die ganze Zeit die andere Person und ich gehe im Grunde leer aus. Aber was im Grunde viel schlimmer ist in diesen Paaren, ist, dass die sich am Anfang ein Versprechen geben, nämlich das Versprechen, du bist wahnsinnig toll, ich bin wahnsinnig toll, und sie spiegeln sich in ihren grandiosen Mustern und versprechen sich die große Liebe. Und beide haben ja dieses Bedürfnis, eben geliebt zu werden. Und wenn dann diese ganze Verliebtheit zu Ende geht, dann merken sie, ich krieg ja gar nicht das, was ich erwarte und was mir versprochen wurde, und zwar gegenseitig. Und ich glaube, diese Enttäuschung, die führt dann direkt in die ganzen Auseinandersetzungen, in die ganzen Streitereien, in die Vorwürfe, in die, was bist du für ein unmöglicher Mensch? Und das geht wirklich von beiden Seiten auch aus, weil sie schlichterdings total enttäuscht sind. Weil wieder dieser Traumprinz nicht das macht, was ich brauche, und die Traumprinzessin auch nicht. Und dann stehen sie da und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen.
Also im Prinzip eigentlich auch hier ein Investment in ein Bild von jemandem erstmal und auf der tieferen Ebene kein genährt werden. Also da
Ja.
bleibt der Hunger, wenn man so will, ja.
Der
Und
bleibt da. Ja,
da
ja,
kommt
ja.
die Enttäuschung dann zustande und
Genau.
die Kollusion oder da geht dann der Streit und die Enttäuschung dann los, ja.
Ja, das ist dann die narzisstische Krise, ne? Dass ich sage, also ich brauche dich doch für für meine Stabilisierung, und du machst nicht das, was ich von dir brauche und was du mir versprochen hast.
Wenn wir
Aber
nochmal.
das ist natürlich nicht bewusst, ne? Sondern das wird unbewusst, wird es hin und her geschoben, ja.
Klar, aber wenn wir jetzt nochmal so mit der gemeinsamen Wurzel von beiden Aspekten, weiblicher, männlicher Narzissmus schauen, diese offene Form und auf der anderen Seite die versteckte Form, da gibt es ja ein gemeinsames Thema. Und das Thema ist was? Wie würdest du es nochmal, kannst du es nochmal
Das
zusammenfassen?
ist die narzisstische Not. Das ist die Verletzung, die abgrundtiefe Verletzung, die sie erleben, die sie dann kompensieren, eben mit einem ganz bestimmten Form von narzisstischem Verhalten. Und da unterscheiden sich oftmals Männer und Frauen, wobei ich heute sehr vorsichtig wäre. Ich würde es heute nicht mehr weiblicher Narzissmus nennen, weil die Gender-Debatte einfach ganz andere, als vor 30 Jahren war das ganz was anderes. Es gibt auch viele Männer, die eben einen weiblichen narzisstischen Anteil haben. Aber es sind sehr häufig die Frauen. Und ich glaube, das hat auch sehr viel mit dem kollektiven Unbewussten zu tun, dass wir ja auch durch die Jahrtausende so entwertet wurden als Frauen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch irgendwas zurückbehalten hat. Und die Männer sind immer hochgejubelt worden. Es ist natürlich ein bisschen anders, weil die Beziehung zwischen Junge und Mutter ist eine andere als zwischen Tochter und Mutter und auch zwischen Tochter und Vater und Junge und Vater. Da gibt es schon Unterschiede, aber von der Verletzung her, glaube ich, das ist ganz ähnlich.
Wenn wir jetzt mal schauen, da sind jetzt Menschen, die haben in ein bestimmtes Bild investiert. Und der weibliche oder der verdeckte Narzissmus wäre zum Beispiel das Bild, ich bin immer fürsorglich, ich bin immer da, ich ziehe wahnsinnig viel raus, weil ich so wichtig bin durch meine Fürsorge. Wäre ja auch ein Bild.
Beispiel, ja. Ja, ist eine Möglichkeit.
Und wer andere ist vielleicht dabei und sagt, ich bin immer so toll und ich kriege ganz viel Gratifikation, weil ich so erfolgreich bin oder so reich oder so im Prinzip gut performen kann. Was passiert jetzt eigentlich, wenn einer nicht mitmacht bei dem Spielchen? Also wenn einer aussteigt, zum Beispiel, weil er sehr authentische Bedürfnisse nach Nähe hat und das vielleicht auch, ich sag mal, eine relativ gut regulierte, ausgeglichene Person, die ein hohes Kontaktbedürfnis hat. Wie geht's der eigentlich mit einem Menschen mit stark narzisstischen Anteilen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass die oftmals sich dann abwenden, weil sie merken, sie kriegen nicht das, was sie brauchen. Und das ist ein Mensch, der sich nicht auf so eine Art von Beziehung einlassen kann. Es kann aber auch sein, dass sie dann anfangen zu versuchen, den anderen dahin zu bringen, wo sie ihn hinhaben wollen. Ich glaube, dass das in der Regel nicht funktioniert. Das kann nur funktionieren, wenn man selber, also jetzt, ich rede jetzt mal, gehe von der Frau aus, wenn die Frau selber sagt, na ja, das ist gar nicht so schlecht, so einen narzisstisch abgegrenzten Menschen zu haben, der kommt mir nie zu nahe. Also der wird mich nicht bedrohen mit irgendwelchen Übergrifflichkeiten, ja. Und dann kann es auch sehr praktisch sein. Da muss man natürlich auf einiges verzichten, aber es kann funktionieren.
Gut, aber
Aber ich glaube, ja.
dann wäre sie ja vielleicht von der, wenn man die Bindungsmuster anschauen würde, wäre sie ja vielleicht eher ein Mensch mit sehr bindungsvermeidenden Tendenzen. Also wo ich sagen würde, ja, ich bin zwar ganz gut bei mir, aber es ist so ein starkes Ausgreifen, Expandieren, die Nähe, das Kuscheln, das ist auch nicht so das ist auch nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Und dann ist es auch toll, wenn der sein Ding da macht und unterwegs ist oder umgekehrt, sie macht es so. Das könnte ja mit vertauschten Rollen noch sein. Aber dann ist ja eigentlich schon wieder eine Disbalance und Störungsbild, dann könnte man sagen, da. Ne?
Genau. Ja. Ich
Also
glaube, die
eigentlich
haben
so
wenig
richtig
Lust.
schwer vorstellbar, ne? Dass so eigentlich jemand, der wirklich einen sehr herzbasierten, in sich ruhenden, authentischen Kern hat, der darin verankert ist, dass das jemand lange durchhält, oder? Das ist ein Riesenleidensdruck. Das kann eigentlich nur so sein, oder?
Ja, außer das Gegenüber hat schon ein bisschen was begriffen, dass diese narzisstische Art von Beziehungen nicht so erfüllt, also erfüllend ist oder schon viele scheiternde Beziehungen hinter sich hat und merkt, naja, irgendwie, vielleicht ist das Neue auch eine Alternative. Aber es gibt natürlich alles. Also ich glaube, die Welt ist sehr, sehr bunt
Wie
und
erlebst du denn das in deiner Therapie? Du beschreibst es ja auch in solchen Persönlichkeitsanteilen. Das fand ich auch sehr charmant, wie du das so aufgebaut hast in dem letzten Buch. Da hast du ja den authentischen, dann hast du diesen grandiosen Teil, den großen, und da hast du eben den minderwertigen Selbstaspekt. Würdest du sagen, in deinen Therapien, dass das eher ein changierendes Wechselbild ist, oder ist es doch bei Menschen, die doch unter diesen narzisstischen Themen so leiden, dass die in einem Aspekt wirklich stecken und festhängen?
sagen wir mal so, ich denke, dass es bei dem männlichen Narzissmus eher so ist. Deshalb arbeite ich auch nicht mit Männern, die eine narzisstische Struktur haben. Es hat gar keinen Sinn. Wir kämpfen auf einer ganz tiefen Ebene und ich bin nicht hilfreich für die. Und die müssen meiner Meinung nach zu einem Mann, weil sie brauchen einen Vater, einen richtig guten, unterstützenden Vater in meinen Augen und nicht wieder eine Frau, die sie versuchen irgendwie zu manipulieren, um den Finger zu drehen oder sonst irgendwas, ja, oder mit schönen Geschichten voll zu ballern. Das bringt nichts. Deshalb arbeite ich lieber mit Frauen, weil die sind näher dran. Also es ist manchmal so wunderbar zu sehen, wie schnell der Zugang zu diesem authentischen Teil möglich ist. In dem Moment, wo ich zu der Frau sage, also das, was Sie erzählen, ist wahnsinnig wichtig. Aber jetzt machen wir eine kurze Pause. Und jetzt halten Sie mal inne und atmen Sie mal, stellen Sie die Füße auf den Boden und nehmen Sie mal wahr, was in Ihnen ist. Und ruckzuck sind Sie da, wo was ist. Nämlich, was weiß ich, Traurigkeit, Leere oder sowas, die aber natürlich durch das viele Reden kompensiert wird. Und das finde ich eine sehr schöne Arbeit, weil die viel näher dran sind an dem Leid, aber auch an sich selber. Und das erlebe ich im Kontakt mit Männern sehr viel schwieriger. Kann aber auch was mit mir zu tun haben, ist gut möglich. Aber ich glaube, deshalb bin ich nicht sehr hilfreich für sie.
Das ist ein interessanter Punkt. Wir haben mal ein spannendes Thema, weil ich erlebe das in der Arbeit mit Männern oft sehr anders. Also da ist zwar so eine Art oberflächlicher Panzer, aber wenn man da ist so eine tiefe Sehnsucht, die, glaube ich, auch berührbar ist. Und vielleicht hat es wirklich was damit zu tun, dass sie eine männliche Bezugsperson benötigen, um diese Erlaubnis zu machen, auf diesen berührbaren, authentischen Kern zu kommen. Ne? Das
Glaube
ist
ich schon, vor allen Dingen am Anfang. Später kann dann das Thema Frauen kommen. Ist gut möglich, ja. Bei Frauen erlebe ich es oftmals, dass sogar eine Therapie mit einem Mann sehr gut ist, weil das ist ja, was sie ja nicht haben, die Mädchen, sind den liebenden Blick des Vaters. Den haben sie oft nicht. Entweder haben sie den erotischen Blick des Vaters oder sie haben gar keinen Blick des Vaters. Und dieses Gefühl von, da guckt ein Papa und sagt, ach, du bist meine süße Tochter, das haben die meisten nicht. Ja? Gerade auch essgestörte Frauen, die haben ganz großes Defizit bezogen auf Vater. Und dann kann in der Therapie das sehr heilsam sein, wirklich mal auch mit einem Mann zu arbeiten. Aber auch die Frau ist dann auch nötig. Irgendwann geht es auch um die Mutter. Aber ich glaube, der Vater hat sogar eine sehr große Wichtigkeit in der narzisstischen Entwicklung.
Ich habe gerade noch mal so gedacht, als du es erzähltest mit der Berührbarkeit oder dass da eine gewisse Lebendigkeit bei den Frauen in deiner Beobachtung noch vorliegt. Die können also ein bisschen mehr changieren zwischen den Teilen. Welche Rolle spielten da eigentlich wohl die Erfahrung des eigenen Kinderkriegens, ja, und wie die Erfahrung vielleicht dort auch so ein Korrektiv zu erleben, weil ich so gezwungen bin, im direkten Moment mit dem Kind meinen Panzer wieder zu öffnen. Also würdest du da, ist das deine Erfahrung, dass das bei Menschen auch dort leichter geht, die im Prinzip auch Kinder geboren haben, die Kinder begleitet haben, dass dort wie so eine Art Antithese zum Narzissmus wirkt?
Das ist eine interessante Frage. So habe ich das noch nie in der Richtung betrachtet. Ich gehe jetzt mal gerade so durch. Also mein Eindruck ist, dass es sich für mich nicht sehr unterschiedlich angefühlt hat bei Müttern oder bei Frauen, die keine Kinder hatten. Sagen wir mal so, nee, also das kann ich gar nicht beantworten. Es ist eher so, dass ich das Gefühl habe, dass wenn eine Frau Kinder hat und in einer solchen Beziehung lebt, dass sie viel weniger Möglichkeiten hat, ihren authentischen Teil zu entdecken, weil sie so sozusagen so gefangen ist in der Beziehung, weil das Rausgehen so viel schwieriger ist mit Kindern, als wenn sie keine hätte. Aber das jetzt so speziell, wie du es gefragt hast, kann ich nicht beantworten.
Wenn es echte Begegnungen gibt, was ja oft das man auch meiner Erfahrung das Problem ist, dass Menschen mit starken narzisstischen Themen eben genau diese Nahbarkeit oft nicht so aufbauen können. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die durchaus eine Responsivität noch haben, die sind ansprechbar und dann kommt diese liebevolle, herzbasierte Qualität einfach nach vorne. Das erlebe ich dann schon.
Wäre sehr schön, ja. Ja,
Also
es wäre schön.
Modell, so, ne? Ja.
Ja.
Okay, aber ich dachte mir jetzt gerade, als wir darüber sprachen, über diesen männlichen Narzissmus, und da haben wir ja so quasi, ja, so regelrecht Vorbilder in unserer Gesellschaft. Es gibt ganz viele so Ikonen, sag ich mal, des männlichen Narzissmus. So ein Ronaldo, wenn der sich so aufpumpt vor jedem Freistoß, der jubelt, seine Jubelposen, Elon Musk, der auf irgendwelchen Bühnen rumhopst. Ich brauche sie nicht alle aufzählen. Ich glaube, wir haben sie alle vor Augen. Aber da gibt es jetzt so ganz viele Bilder im gesellschaftlichen Raum. Gibt es diese Ikonen für den weiblichen Narzissmus auch? Würdest du sagen, da gibt es so Menschen, die da verkörpern genau das, was du da gerade beschreibst?
Sehr viel schwieriger, sehr viel schwieriger. Also die Anna Wintour, die ist ja, glaube ich, so eine, aber ich weiß nicht, die hat, glaube ich, eher den männlichen Narzissmus gelebt. Die Chefredakteurin von Vogue, die war ja bekannt für ihre narzisstische Struktur. Ich meine, es gibt, sagen wir mal so, es gibt sicherlich sehr viele Frauen mit einer narzisstischen Struktur, die auch in Politik und Wirtschaft und sowas auftauchen. Aber es wirkt eben anders. Sie wirken nach außen anders. Das ist nicht dasselbe.
Würde sich das Begrifflichkeit des Narzissmus erstmal gar nicht so da wahrscheinlich gar nicht in den Kopf kommen, ne? Weil das
Würdest du gar nicht drauf kommen, ja? Und trotzdem haben die das. Ich meine, auch Frau Merkel hat sehr viele narzisstische Anteile, sonst wäre die auch nicht so weit gekommen. Ja, ist klar. Und ich meine, gerade wenn du in die Politik gehst oder wenn du in die Wirtschaft gehst und da aufsteigst, dann musst du ja auch irgendwo einen Motor haben, um das Ganze auch zu ertragen. Denn das ist ja ein harter Job und ist ja nun nicht gerade, wird man ja nicht gepampert. Und ich glaube, dass das schon sehr starke Machtansprüche auch sind, die dann da zum Tragen kommen. Aber bei Frauen wirkt es eben anders als bei Männern.
Wenn du die Verknüpfung jetzt nochmal zu dieser verdeckten Form des Narzissmus, zu den typischen Essstörungen, zur Bulimie zum Beispiel machst, wie siehst du da die Verknüpfung? Was ist dir da aufgefallen in deiner klinischen Arbeit da?
Also die Bulimikerinnen, die sind ja wirklich ein absoluter Prototyp dafür, ja. Auf der einen Seite halten sie sich wirklich für ganz schlecht, für mies, für nichtig, und auf der anderen Seite machen sie sich eben ganz besonders toll, ja. Also die haben wunderschöne Körper, weil sie eben sehr viel erbrechen und haben auf die Art und Weise natürlich eine Möglichkeit, ihr Selbstwertgefühl aufzubauen, ne? Und was sie machen, ist, sie unterdrücken aber all das, was auch in ihnen ist, also Bedürfnisse, gerade Bedürfnisse nach Nähe, nach Intimität, aber auch Bedürfnisse nach sich nähren im wahrsten Sinn des Wortes, ja, etwas für sich zu tun. Auch ihre Gefühle, die zeigen sie ja auch nicht, weil sie zeigen sich nach außen ja total selbstbewusst nach dem Motto, boah, ich brauche dich gar nicht, mach alles alleine. Und das Interessante ist mit dem Erbrechen zum Beispiel, da bedienen sie ja alle drei Elemente. Sie bedienen die Grandiosität, indem sie sagen können, ich kann essen, was ich will, dann gehe ich raus, erbreche alles und es ist alles wunderbar. Sie bedienen die Minderwertigkeit, zum Beispiel durch das Essen und Erbrechen, indem sie sagen, ich bin ein gieriges, unmögliches Wesen. Damit bestätigen sie das. Und die Quintessenz ist, ich muss mich nicht wahrnehmen. Ich muss mich nicht spüren. Und ich kann oben so tun, als wenn alles in Ordnung ist. Und es passt perfekt.
Womit wir ja dann auch bei der Frage sind der psychotherapeutischen Begleitung von diesem und auch anderen Störungsbildern. Da ist ja jetzt die Frage an die Psychotherapeutin, wo beginnt jetzt die Heilungskrise? Was ist der schmerzhafte Weg des Entdeckens von meinem echten Selbst, von meinem wahren Selbst. Wie sind da deine Beobachtungen? Wie gelingt das mit Menschen? Und da haben wir ja wieder die verschiedenen Formen. Wenn wir jetzt mal den männlichen Narzissmus jetzt mal anschauen und diese offene und sehr dominante Form narzisstischer Persönlichkeiten, das ist ja schon ein bisschen angedeutet, ganz schön schwierig, die überhaupt in eine Bereitschaft und in ein Bündnis zu bekommen, führende Begleitung, oder?
Die kommen ja oftmals gar nicht mit einem eigenen Anliegen, sondern sie kommen, weil sie geschickt werden. Zum Beispiel durch den Chef oder also Vorgesetzten oder aber durch die Ehefrau, die da sagt, also entweder du tust jetzt was oder ich gehe. Und dann ist überhaupt gar keine Bereitschaft, etwas anzuschauen, weil sie gar nicht wissen, was. Das ist sehr, sehr schwierig. Und bei Frauen ist es leichter, weil sie mit dem Leid verbunden sind. Und dann kann man gucken, wo möchtest du denn hin? Was ist denn wirklich jetzt dein Weg, wie du dein Leid verändern möchtest? Was daran möchtest du verändern? Und das finde ich eine ganz spannende Frage, weil das ist ja bei jedem anders. Und ich kann ja nicht sagen, du musst da und dahin. Ich kann ja auch nicht sagen, du musst jetzt hier trocken werden mit dem Essen. Wäre schön. Nur wenn du das nicht machst, dann ist die Frage, wozu brauchst du das noch? Und solange jemand noch am Symptom hängt, ist es natürlich ganz schwer, das dann auch zu lassen. Ja? Ich hatte mal eine Klientin, das war eine Bulimikerin, eine bildhübsche Frau mit einem sowas von schönen Körper. richtig gut geformt und so, ja, richtig gut. Und die kam in Therapie und meinte sie, ja, also sie möchte gerne ihr Essverhalten verändern. Und dann haben wir mal geguckt und es ging nicht, weil sie gesagt hat, mein Körper, so wie er ist, der ideale Körper ist das Einzige, was ich habe. Das
Ja,
ist
danke.
meine Währung. Und wenn ich jetzt lerne, anders zu essen, dann würde der Körper sich verändern. Und dann haben wir versucht zu finden, ob es noch was anderes gibt in ihr als Währung, als nur den Körper. Und sie hat nichts gefunden. Und ich fand das sehr, sehr tragisch. Und ich hoffe, dass sie es irgendwann gefunden hat, weil wir mussten dann aufhören, weil es hatte gar keinen Sinn, weil sie hatte gar kein Gefühl dafür, was sie in sich entwickeln könnte, ja, zu dem Körper dazu. Und ich habe mir gedacht, ja, da muss doch was sein, da ist doch was. Und sie war sogar eine Mutter, sie hatte einen kleinen Sohn und es war ihr nicht möglich, da einen Zugang zu finden. Und das fand ich schon sehr, sehr dramatisch. Das heißt also, es gibt wirklich auch Situationen, wo du sagen musst, hier kann ich gar nicht mehr hilfreich begleiten, weil das Gegenüber gar nicht weiß, wohin es will.
Ja, beziehungsweise du hast es ja schön mit Bewährung bezeichnet, also das ideale Selbst. Da, wo ich die Maske vielleicht auch, mit der ich unterwegs bin, wo ich auch meine Bestätigung bekomme, ob es der Körper ist oder meine Leistungsfähigkeit, meine Potenz, was auch immer es ist. Wenn ich eigentlich sage, das will ich nicht hergeben, also das ist mir so wichtig und ich tausche das auch nicht gegen eine andere Form der Beziehung ein, dann kann Therapie eigentlich nur scheitern, ne? Also an der
Ja,
Stelle können wir eigentlich die Waffen strecken oder die
genau,
Kollegen sagen, wir gehen nicht.
dann kann man nur sagen, okay, dann leb das und guck, wann du in eine Situation kommst, wo du sagst, ne, jetzt merke ich, da fehlt mir was oder da geht irgendwas schief oder sowas, ja. Dann, glaube ich, ist es möglich, dann den nächsten Schritt zu machen. Aber es gibt Situationen, wo es gar keinen Sinn hat. Und dann ist es auch besser, es weiter so zu leben. Und vielleicht kann man so auch leben. Mein Gott, das ist ja. Ist ja jedem überlassen, wie er es machen will, ne? Es hat halt alles seinen Preis, das muss ich wissen, ne? Egal, was ich tue, es hat alles seinen Preis. Und ich muss mich fragen, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Wenn ich sage, ja, bin ich bereit, okay.
Ja, und da ist ja vielleicht die Einflugschneise wäre dann ja wirklich ein akutes auch Leidensbedürfnis. Wenn ich mit dieser Währung auf einmal Bruchlandung mache, mein Körper ist nicht mehr in der Blüte, irgendwann werde ich auch älter und es ist vielleicht nicht mehr, mir guckt nicht mehr jeder hinterher und jeder schaut auf meine tollen Muskeln und ich werde im Prinzip biologisch in die Schranken verwiesen oder ich bin plötzlich nicht mehr der Überflieger im Beruf und werde aufs Nebengleis geschickt. Da können wir ja sagen, da beginnt die narzisstische Kränkungskrise. Nun ist, da würde ich nochmal noch ganz persönlich zu fragen, weil ich habe oft die Erfahrung gemacht, die Menschen kommen zwar da mit hohem Leidensdruck und sind so ganz am Boden in diesen therapeutischen Situationen, Eingangssituationen, aber die stabilisieren sich auch wahnsinnig schnell, ne? Also die kommen auch schnell so, unsere Ressourcenarbeit, die sozusagen wieder zusammenzubringen, ist auch eine Gefahr, dass sie relativ schnell wieder ins alte Ding zurückfallen. Und ich weiß, da würde ich mal deine ganz persönliche Expertise mal zu hören. Weil gehe ich jetzt weiter quasi auf die nächste Ebene und entdecke quasi diese andere Dimension der Bezogenheit? Oder merke ich, jetzt bin ich aus der Krise wieder raus und jetzt kommt die nächste Frau oder der nächste Job und zack, bin ich wieder in dem alten Ding drin?
Ja, genau. Ich meine, solange man das noch irgendwie kompensieren kann, nimmt man natürlich das alte Muster. Ich glaube, der Mensch ist auch so gestrickt, oder?
Ja.
Also wir geben ja wirklich nur was her, wenn es nicht mehr anders geht. Und das hat natürlich ganz viel mit dem sogenannten Tiefpunkt zu tun. Also mit dem Punkt, wo ich sage, ich bin es leid zu leiden und ich bin jetzt wirklich bereit umzukehren. Das ist ja natürlich etwas, wo ich eine Chance habe, was Neues zu entwickeln. Ja, aber solange ich immer noch mal wieder mich hochkrabbeln kann und sagen, ach, mach mal einfach mal so weiter, komme ich ja gar nicht an den Punkt, ne? Und ja, und dann muss man auch die Größe haben zu sagen, okay, dann mach das so, dann probier dich aus und du wirst merken, ob dir das wirklich Befriedigung bringt oder nicht. Das ist, ich glaube auch, also je länger ich mich mit Narzissmus beschäftige, ich glaube, dass eine sehr starke narzisstische Struktur sich nie wirklich völlig auflöst. Vor allen Dingen merke ich das bei Männern. Da bleibt immer noch was, wo du sagst, na, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe früher immer von den erlösten Narzissten gesprochen, wobei ich bei dem Wort Narzissmus, Narzisst müssen wir auch noch drüber sprechen, davon komme ich, gehe ich immer mehr weg. Aber ich dachte, dass es wirklich eine Erlösung gäbe. Und ich befürchte, dass es nie wirklich eine richtige Erlösung gibt. Und spätestens im Alter, so wie du beschreibst, da kommt es nochmal. Wenn alle meine Stützen, meine Stabilisatoren wegbrechen, ne? Die Fitness, ne? Ich bin super und toll und alle Frauen lieben mich und, ja, wenn das wegbricht, dann kommt eine Krise, dann kommt eine echte Krise. Und die Frage ist, wie geht dann jemand damit um?
Ja, und das fallen ja dann, diese Menschen fallen ja dann auch tief. Da kommt ja dann der Schmerz. Ja, und
Ja,
das ist ja
genau.
vielleicht, wenn wir nochmal darüber reden, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen, auch psychotherapeutisch, aber vielleicht auch in jeder Paarbeziehung, um vielleicht aus dieser Pattsituation auch rauszukommen. Wie ist das da mit dieser Heilungskrise, mit dieser Verlassenheitskrise, die da kommt, mit der Wunde, wenn die sich zeigt? Magst du mal ein bisschen berichten, was, weil das ist ja fürchterlich schmerzhaft, was dann kommt, wenn dieser ganze Überbau so wegfällt, wenn diese ganze Blase, in die ich investiert, in die Verpackung, wenn die jetzt mal weggeht, jetzt kommt im Prinzip die bittere Wahrheit sozusagen nach vorne. Ja, was muss da die Therapeutin leisten eigentlich, um da durchzugehen? Bei meiner Erfahrung, das dauert ja doch lange. Das ist ja nicht mal eben ein Tag, sondern ein richtig starker Prozess.
Das ist ein Prozess, ja.
Wie erlebst
Naja, ich
du das
glaube, was
persönlich?
dann unsere Aufgabe ist, ist Containment, also wirklich da zu sein, zu begleiten, auch Mut zu machen, da durchzugehen, ne? Und die ganzen Trauer- und auch Wutprozesse zu begleiten, weil da ist ja unglaublich viel Wut, nämlich auch die Wut, nicht gesehen worden zu sein, nicht so sein können, wie man eigentlich wollte. Und dieser tiefe, tiefe, tiefe Schmerz des Verlassenseins. Und da ist es, glaube ich, gut, wenn man eine gute therapeutische Beziehung hat, wo die Menschen sich darauf verlassen können, dass wir nicht gehen, sondern dass wir bleiben, auch wenn sie in diesem Zustand sind. Und dann Vertrauen haben können und dass wir sagen, ja, und ich bin da. Aber das ist einfach eine emotionale Reaktion, die ist auch aushaltbar. Also da stirbt auch keiner von, sondern das ist einfach wichtig, das wahrzunehmen, auszudrücken und zu sagen, ja, und jetzt gibt's aber noch was anderes. Also immer auch zu schauen, wo spüre ich mich dann trotzdem? Also die verlieren sich ja manchmal in ihren Gefühlen. Und dann zu sagen, nee, bleib mal hier. Und deshalb ist Erdung so wichtig, finde ich, in der Arbeit. Die Füße wirklich auf dem Boden und den spüren und zu sagen, hier, das ist deine Basis, die nicht verloren geht, egal wie emotional du bist und wie viel jetzt turbulent ist, aber hier ist eine Basis. Du hast diesen Boden unter deinen Füßen und der geht dir nicht weg. Den hast du. Und ich meine, die Menschen haben ja alle überlebt. Die sind ja nicht gestorben. Das heißt, sie haben ja auch Ressourcen, da zu sein und die auch dann gut zu nutzen. Ja. Ich meine, und Narzissmus ist doch im Grunde was ganz Tolles, wenn man es so sieht, ja? Das ist was Lebendiges, da ist Kraft dabei, da ist eine Vision, wo ich hin will. Das ist ja nicht ein depressives Absinken, sondern das ist ja was, in der Welt zu sein. Und das dann positiv für sich zu nutzen, zu sagen, boah, ja, da ist ja was, da habe ich ja Kraft und da will ich ja hin. Und das, wenn man das positiv nutzt, dann hat man, glaube ich, schon eine ganze Menge für sich erreicht.
Ja, und es sind ja auch in der Regel Menschen, die auch gerne was in den Angriff nehmen, ne? Also die machen Projekte, die stellen was auf die Beine,
Na
da
klar.
sozusagen Motoren der Gesellschaft ja auch, ne? Also das ist die andere
Genau.
Seite, wenn man mal bedenkt, was für einen schlechten Ruf sie haben, ne? Also mir kommt das manchmal, dieses Narzissmus-Bashing, was gerade so passiert,
Furchtbar.
das ist eine sehr Verengung, glaube ich, ne? Da wird
Genau.
anderer Teil von auch ja, liebevoller und auch kraftvoller Seite, die bei diesem Thema so auch zu finden ist, der wird völlig vernachlässigt.
Genau. Deshalb warne ich auch alle Leute mit jetzt gerade auch so im Alltag die Diagnose Narzisst zu benutzen. So nach dem Motto, mein Mann ist ein Narzisst. Was ich dann immer sage, ist, sagen Sie doch mal, mein Mann ist Spinat. Das sagt genau dasselbe aus, nämlich überhaupt nichts. Weil wenn wir das Wort Narzisst benutzen, glauben wir zu wissen, wie der andere ist, wie er denkt, wie er fühlt, wie er tickt. Und dass es ein unmöglicher Mensch ist. So. Und dann sitzt er da in der Kiste und kommt da nicht mehr raus. Und ich habe jetzt eine Definition von Leslie Greenberg gelesen und ich finde die so wunderschön. Die sagt ja auch, es gibt keine Narzissten, sondern es gibt Menschen, die die narzisstische Melodie spielen und nicht wissen, dass auch für sie eine andere Melodie möglich wäre.
Na schön.
Und ich denke, das ist es. Und ihnen klarzumachen, du kannst auch anders.
Na schön. Was ist dein, das mittlerweile, wo setzt dein Kritikpunkt so an für den Begriff Narzissmus? Du sagst, du gehst da jetzt immer mehr von weg, das.
Also von dem Begriff Narzisst, ich meine auch Narzissmus, das ist ja wirklich auch so ein Allerweltsbegriff geworden. Und deshalb versuche ich, klar, es ist unter Leuten, also unter Therapeuten, da ist klar, dann ist es sozusagen eine Kommunikationsmöglichkeit. Aber ich sage den Leuten immer, seien Sie bitte vorsichtig, dass Sie sich selber nicht als Narzisst oder Narzisstin bezeichnen und den anderen nicht, weil es bringt nichts. Es hat keinen Mehrwert, ja, gar nicht. Im Gegenteil. Ja, ich label den anderen, ich label mich. Wenn eine sagt, ich bin eine weibliche Narzisstin, dann frage ich immer, wer sind Sie? Was ist mit Ihnen? Weil das heißt, ich kanalisiere mich. Natürlich ist es ein Bedürfnis, was zu verstehen. Das Bedürfnis verstehe ich wiederum, dass Leute etwas verstehen wollen. Aber diese Begrifflichkeit, die würde ich wirklich mal wegtun. Und wenn ich dann auch noch höre, was im Netz auch oft ist, ich bin Opfer eines Narzissten. Das finde ich sozusagen das Schlimmste überhaupt, weil wenn ich mich zum psychologischen Opfer mache, dann habe ich ja gar keine Chance mehr. Dann bin ich ja ausgeliefert. Aber ich habe in jeder Begegnung habe ich mindestens 50% Anteil, die Beziehung zu gestalten. Und ich kann nicht sagen, weil du so ein böser Narzisst bist, muss ich leiden. Das bringt's nicht weiter. Sondern zu gucken, was ist mein Anteil in dieser Situation und was trage ich mit dazu bei? Und Narzissmus ist nicht etwas, was ist, sondern was sich immer im Kontext entwickelt. Und das müssen wir uns wirklich klar machen.
Ja, das ist nochmal sehr wichtig, was du da, glaube ich, auch unterstreichst. Auch nochmal vielleicht in Perspektive dieser ganzen neuen digitalen Medienstruktur, die wir jetzt haben und die neuen Kommunikationsformen. Da denke ich gerade nochmal so, was passiert eigentlich mit unseren Jugendlichen, mit unseren Kindern, wenn es so normal geworden ist, dass es dieses narzisstische, idealisierte Bild zum normalen Duktus, zum normalen Präsentation dazu gehört. Wenn ich TikTok, wenn ich Facebook und Insta anschaue, da wird uns ja eine ständig idealisierte Welt entgegengehalten. Und ich frage mich immer mehr, wie gibt es eigentlich jetzt ein Korrektiv? Also wo findet eigentlich noch auf der öffentlichen Ebene ein Korrektiv statt, wenn Narzissmus zur Normopathie wird? Also wenn es sozusagen zum Normalgang wird? Hast du da eine Lösung? Würdest du da irgendwie jetzt mal, wenn man mal die soziale, gesellschaftliche Perspektive dieses Themas nochmal anschaut, wie kann man da Gegenwirklichkeiten schaffen? Das ist ja ein große offene Frage, ja?
Ja, was ich ja so spannend finde, jetzt war doch die Diskussion Handys verbieten und wo ganz viele Kinder und Jugendliche gesagt hat, ja, weg mit den Handys aus der Schule, die selber dafür waren. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht sogar eine Gegenbewegung kommen wird. Weil die sind ja alle überfordert mit dem, was auf sie einwirkt, ja, und was das mit ihnen macht. Dass möglicherweise dann auch aus dieser Generation heraus etwas kommt, wo sie sagen, nee, das ist es ja nicht. Ich brauche auch wirkliche Begegnung. Das heißt natürlich auch, dass wir gesellschaftlich solche Begegnungen fördern müssen. Das heißt also Jugendbegegnungen oder und. Oder auch in der Schule, dass man da viel mehr auf das Gemeinsame, auf das Miteinander zurückgeht, ja. Aber vielleicht entwickelt sich sogar auch etwas, wo die sagen, nee, das ist es nicht. Das überfordert mich und das bringt mich nicht weiter.
Macht
Aber wir als Erwachsene sind natürlich auch Modelle dann, ne?
ja.
Also wenn wir alle mit diesen Handys rumlaufen und die Kinder im Kinderwagen schon anfangen zu plärren, weil Mama nur aufs Handy guckt und nicht mehr auf das Kind, da geht es ja im Grunde schon los, wenn man so will. Und da können wir Erwachsenen doch eine ganz gute Korrektiv, ein gutes Korrektiv setzen.
Ja, in Form vielleicht von echter Beziehung und vielleicht Kontakten, wo ich wirklich in den Austausch noch gehe und wir uns auch anschauen und miteinander
Genau.
chillen und vielleicht einfach diese liebevollen, nahen Momente der Bindung auch pflegen. Also sind ja eigentlich nicht so komplizierte Gegenmittel, ne? Es sind ja, bei Licht
Eigentlich
betrachtet,
nicht.
sind es ganz, ganz einfache Heilmittel, da,
Ja,
wenn
klar.
es
Ja,
runterbricht.
klar.
Ne?
Ja, und das dahinterliegende Bedürfnis ist ja nichts anderes als gesehen werden und wahrgenommen werden. Und ich meine, auf TikTok wäre ich gesehen und wahrgenommen, aber wenn ich im 1-zu-1-Kontakt bin und jemand schaut mich liebevoll an und nimmt mich in den Arm, na, das ist ja so viel tausendmal mehr wert als diese TikTok-Follower.
Das ist so. Und ich glaube, dass vielleicht jetzt zum Abschluss unseres Gespräches, man kann ja so mit dem Blick auf die Welt, wie sie gerade so ist, und mit all den Menschen, die da das Sagen haben und den, ja, schauen wir, den Rhythmus und den Takt auch bestimmen, kann man ja manchmal, kann einem ja ein bisschen Angst und Bange werden, weil das sind ja alles doch Prototypen, auch narzisstische Persönlichkeiten. Wenn du jetzt so nach so vielen Jahrzehnten der Arbeit in diesem Feld so schaust, wo würdest du sagen, stehst du heute? Was ist für dich die wichtigste Quintessenz aus dieser Auseinandersetzung mit diesem Thema, was ja so eng auch mit einer tiefen Beziehungslosigkeit eigentlich zusammenhängt? Was würdest du sagen, was hast du gelernt aus dieser Auseinandersetzung?
Naja, ich habe natürlich viel für mich gelernt, weil ich ja diese Strukturen auch kenne. Also ich hätte ja, glaube ich, den weiblichen Narzissmus nicht schreiben können, wenn ich nicht auch was davon begriffen hätte in mir. Ja. Sagen wir mal so, was ich gelernt habe, also vor allen Dingen, ich habe was für mich gelernt. Ich habe gelernt, viel gelassener zu sein und die Andersartigkeit der anderen viel mehr zu respektieren, beziehungsweise sogar spannend zu finden. Also im Grunde ist es eine Weitung, eine persönliche Weitung im Sinne von alles, was da ist, ist da und alles ist erstmal so, wie es ist. Auch jetzt die ganzen schrecklichen Entwicklungen in der Welt. Aber die haben ja auch alle ein Hintergrund, die kommen ja nicht aus dem Nichts, da ist ja was im Gang. Und dann zu sagen, okay, ich kann die ja gar nicht ändern, aber ich kann versuchen, damit umzugehen, auch in meinem engeren Kreis, in mir selber, vielleicht auch politisch mich engagieren oder auch nicht, aber auch, also es ist was Liebevolleres entstanden, glaube ich, ja, und weniger Kontrolle. Viel weniger Kontrolle. Ich kann viel mehr, ja, einfach lassen. Mich lassen, die anderen lassen und sagen, naja, so ist es. Aber ich weiß auch viel mehr, was ich will und was ich nicht will. Das ist auch gut.
Ja, aber das ist nochmal.
Beziehungsweise kann es kommunizieren.
Ja, und das ist auch nochmal schön, dass du das nochmal sagst, ne? Weil diese narzisstische Thematik ist eben so eng mit Kontrolle und überall auch verbunden, ne? Wir haben da, der Kontrollzwang ist dann auch nicht weit. Und das, was du, wenn du sagst, ja, aber irgendwie das Leben ist eben auch eben unkalkulierbar. Und da
Absolut, ja.
wird es auch lustig, wenn wir das so zulassen, ne? Also diesen Raum der Intuition, der Spontanen, des Unbeherrschbaren, also das höre ich so bei dir raus, dass da beginnt die Freude eigentlich, ne?
Die Freude und ich höre auf, außen etwas verändern zu wollen, was ich nicht verändern kann. Das wird da sehr viel leichter. Ich glaube, es hat natürlich auch was mit meinem Alter zu tun, dass ich vieles einfach nicht mehr jetzt irgendwie gerade biegen muss, sondern ich kann fünfe gerade sein lassen. Und es ist, ich sage mal, es ist die Gnade des Alters.
Also das macht mir Hoffnung. Das ist ein gutes Modell. Nein, also klar, das ist wunderbar. Es kommt sehr, sehr gut und klar rüber. Und ich verstehe das, was du sagst. Aber ich glaube, es ist auch eine Menge Expertise liegt da, weil du so viele, alle Teile dieses Themas ausgeleuchtet hast. Ich glaube, das ist auch neben dem Alters- und biologischen Thema, glaube ich, auch gleich auch so ein Punkt, wo man merkt, okay, am Ende ist man dann vielleicht auf so ganz basalen, menschlichen, humanen Themen, wo man dann landet, ne? Und dann,
Ja,
und das kommt so schön rüber, dass du wirklich da irgendwie so ein, ja, nicht darüber verbittert bist über dieses Thema, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich
im
mehr
Gegenteil,
weniger mehr zu dir gekommen bist, ja.
ja, ich werde immer gnädiger.
So, schön. Also diese Nachsicht, die wünsche ich allen, die jetzt heute zugehört haben, weil ich glaube, das ist ein gutes Gegenmittel, nachsichtig zu sein mit sich selbst und all diesen Erwartungen, die wir an uns haben und liebevoll ein Herz für sich zu entwickeln. Das ist, glaube ich, so, das ist vielleicht die Kraft, die wir brauchen, um dieser manchmal sehr unangenehmen narzisstischen Wirkung auch was entgegenzusetzen.
Ja.
Bärbel, in diesem Sinne, ich danke dir für das Gespräch. Es hat wirklich viel Freude gemacht. Und ich glaube, du hast vielen Menschen geholfen, das zu verstehen. Also ich habe großen Respekt, was du da geleistet hast.
Vielen, vielen
Ich
Dank.
glaube, weil du wirklich da einen Bewusstseinswandel bei mir vielen Menschen erzeugt hast. Und da wäre vieles heute nicht so, wenn du nicht so viel publiziert hättest und so viel da dieses Wissen in die Welt getragen hast.
Oh, vielen, vielen Dank. Das klingt ja toll. Vielen
Ja,
Dank.
ist auch toll. Ja.
War sehr schön
Okay.
mit dir. Du hast es wunderbar gemacht. Vielen Dank. Und ja, ich freue mich, wenn es wirklich auch Leute erreicht. Wunderbar.
Okay.
Danke dir.
Danke,
Okay.
Bärbel. Ja,
Also.
ich sage einfach Tschüss nochmal an alle, die jetzt an den Geräten sind. Das war jetzt eine längere Pause mit Global Empathy. Ich selber war auch so in einer Schreibphase, Sommerpause. Die ist jetzt auch hiermit beendet und wir legen jetzt wieder los und es geht wieder munter weiter. Bitte schaut bei uns auf der Homepage www.zbremen.de einfach mal nach, was die nächsten Themen sind und erkundigt euch. Wir werden vielleicht auch noch mal eine Veranstaltung machen zu diesem Themenfeld und wir halten euch auf dem Laufenden. Also, ich danke euch fürs Dabeisein. Danke, Bärbel, nochmal, dass du hier heute mit uns dieses schöne Gespräch gemacht hast. Und
Gerne.
ich sag mal Tschüss und bis bald und gehabt euch wohl.